Und ein frohes, gesegnetes neues Jahr wünsche ich euch allen. Du hast gemerkt, wir haben hier eine Mädchenband jetzt hier stehen. Zum ersten Mal in dieser Besetzung. Ja. Mädchen ist ein bisschen sehr wohlwollend gesagt, ja. Ja. Darf ich so sagen, weil meine Frau mit dabei ist. Ja, mit weitem Horizont haben wir gerade gesungen. Christen haben einen weiten Horizont. Warum? Weil wir nicht nur auf die Diesseitigkeit und auf das Leben in dieser Welt beschränkt sind und das nur vor uns haben, was wir eben sehen, sondern weil wir ja den Blick für die Ewigkeit haben. Weil wir Menschen, Männer und Frauen Gottes sind, die göttliche Weide in sich tragen. Wie schade, dass manchmal Christen dann so verengt sind und nur ihren kleinen Horizont sehen, so Tellerrand-Christen, die nur im Bereich sind und alles, was anders ist, macht sie ängstlich oder verurteilen sie, je nachdem. Für sich genommen ist diese Jahreslosung, prüft alles und behalte das Gute, ja, gar nichts Christliches. Ne? Prüft alles und behalte das Gute, das kann eigentlich jeder sagen. Dazu muss ich kein Christ sein. Wenn ich nicht ganz verwegen bin, werde ich das als mein Credo sogar nehmen können. Jeder Politiker, jeder Philosoph kann das für sich nehmen. Prüft alles und behalte das Gute. Und das verstehen wir eigentlich auch. Dennoch will ich heute eben diese Jahreslosung euch näher bringen. Nicht allgemein gesellschaftlich, auch nicht so einfach nur in die Welt hinausgesprochen, sondern für uns Christen, für die Gemeinde Jesu, so ganz persönlich für uns. Möchte ich uns das nahebringen. Da muss man ein bisschen mitdenken und ja, ich wiederhole vielleicht manches auch. Also es geht um den großen Horizont und nicht, dass wir verengt klein leben. Denn Größe schenkt Weite und macht frei. Enger Horizont macht ängstlich und beeinträchtigt unser Leben. Mir ist in den letzten Wochen, Monaten mehr und mehr klar geworden, angesichts der Weltsituation und all dem, was politisch auch so läuft, dass ich im Wesentlichen nur noch diesbezüglich ein Gebet sage, das lautet, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Dein Reich komme. Wir wissen doch gar nicht mehr, was wir beten sollen, politisch, gesellschaftlich, Welt und unser Land. Dein Reich komme und dein Wille geschehe. Dann kommen wir in die Sphäre Gottes rein, in die Größe Gottes, in die Allmacht Gottes. Da wird Glaube geweckt und nicht verängstigt, sich verschlossen und nur noch das Böse sozusagen ja, bekunden und ja, beargwöhnen. Nein, wir brauchen die Größe Gottes, die Allmacht Gottes in unserem Leben, in unseren Gemeinden. Und dafür möchte ich heute Morgen auch werben. Geht hinein in das Jahr 2025 mit einem weiten Horizont, mit der Größe und Allmacht Gottes angesichts all dieses Geschehens in dieser Welt. Und ja, macht dir das zu eigen. Unser Text, also unser Vers hier, prüft alles und behalte das Gute, ist ja nur so ein ganz kurzer Text hier, den ich mal erweitert vorlesen möchte aus 1. Thessalonicher Kapitel 5, ab Vers 14. Brüder, wir fordern euch auf, den Faulen ins Gewissen zu reden und den Ängstlichen Mut zu machen. Geht behutsam mit den Schwachen um und habt mit allen Geduld. Seht zu, dass niemand Böses mit Bösem vergilt, sondern versucht immer, einander und auch allen anderen Gutes zu tun. Seid immer fröhlich, hört nicht auf zu beten, was immer auch geschieht, seid dankbar, denn das ist Gottes Wille für euch, die ihr Christus Jesus gehört. Unterdrückt den Heiligen Geist nicht, verachtet das prophetische Reden nicht, sondern prüft alles, was gesagt wird, steht hier noch, und behaltet das Gute. Meidet das Böse in jeder Form. Der Gott des Friedens heilige euch durch und durch. Er schütze euren Geist, eure Seele, euren Körper, damit sie unversehrt sind, wenn Jesus Christus, unser Herr, wiederkommt. Gott, der euch berufen hat, ist treu. Er wird halten, was er versprochen hat. Das ist der Zusammenhang, in dem dieser kurze Abschnitt steht. Prüft alles und behaltet das Gute. Ja, was heißt prüfen? Zunächst einfach mal, nehmt nicht alles an, was man euch vorsetzt oder was verlockend erscheint. Und aber auch, lehnt nicht alles ab, was ja euch begegnet und vielleicht befremdet. Nehmt nicht alles an, lehnt nicht alles ab. Okay, das zeigt so mal die Richtung. Dazu ist natürlich jetzt nötig, dass wir auch Maßstäbe anlegen und einen verlässlichen Maßstab haben. Wir kommen ja vom 1. Thessalonicher Brief her. Und der 1. Thessalonicher Brief ist wohl der erste Brief, den Paulus geschrieben hat, in eine junge Gemeinde hinein. Und in diese junge Gemeinde versucht er, das geistliche Leben zu wecken und auszurichten. Und dazu gehört das Thema Heiligung, das ist hier ganz stark angesprochen im 1. Thessalonicher Brief, und die Wiederkunft Jesu. Kein anderer Brief spricht so eindeutig und klar von der Wiederkunft Jesu wie 1. und 2. Thessalonicher Brief. Ihr müsst es mal nachlesen, da wird manches klar, was die Wiederkunft Jesu anbelangt. Ich möchte es mal kurz noch anreißen. In Kapitel 2, Vers 12 heißt es, dass ihr würdig wandelt. Ich sage euch das, dass ihr würdig wandelt dem Herrn. Kapitel 4, 3, denn das ist der Wille Gottes, eure Heiligung. In Kapitel 5, 23 haben wir gerade gehört, der Gott des Friedens heilige euch durch und durch. Er schütze euren Geist, eure Seele und euren Körper, damit sie unversehrt sind, wenn Jesus Christus, unser Herr, wiederkommt. Also Heiligung, fortlaufend hier angesprochen. Und hier taucht schon die Wiederkunft Jesu auf. Kapitel 4, 13 bis 17 ist das große Kapitel oder der Abschnitt der Entrückung. Posaune bläst und dann alle Gläubigen hinweggerissen werden aus dieser Welt, dem Herrn entgegen der Luft, wie hier steht, und dann vereint werden mit Christus, mit den gläubigen Toten, die vorher auferstehen werden. Das ist hier ganz deutlich von Paulus ausgedrückt in Kapitel 4. Und dann 5,2 noch dieses markante Wort, der Tag des Herrn wird kommen wie ein Dieb in der Nacht. Für die, die nicht glaubend sind, für die Welt. Der Tag des Herrn, ist der Gerichtstag, wird kommen wie ein Dieb in der Nacht. Aber für uns, die wir gläubig sind, im Licht leben, kommt er sozusagen als Erscheinung und holt uns heim. Überrascht werden letztlich nur die sein, die nicht an ihn glauben. Andere warten auf ihn. Und das ist ja die Frage an uns auch für das Jahr 2025. Haben wir das Bewusstsein, dass unser Herr vielleicht dieses Jahr wiederkommt? Wir reden davon, dass wir nicht wissen, wer nächstes Weihnachten noch da sitzt. Vielleicht ist der eine oder andere nicht mehr da. Aber vielmehr sollten wir doch denken, ja, vielleicht kommt der Herr wieder. Vielleicht kommt Jesus wieder in diesem Jahr. Also möglich wäre es. Die Vorbereitungen sind getroffen. Es muss nichts mehr heilsgeschichtliches geschehen. Es ist alles geschehen. Der Herr kann wiederkommen. Mit der Entrückung zunächst. Und danach bricht dann das Böse erst richtig los, dann kommt diese ganze große Verführungszeit. Wenn die Gläubigen weg sind und der Heilige Geist weggenommen ist, dann kann der Teufel wirken und handeln und diese Welt maßgebend zerstören. Ja, das ist so der Thessalonicher Brief, beiden Briefe. Und da hinein ist das jetzt gesprochen. Prüft alles und behaltet das Gute. Es geht um Jesus Nachfolge. Und da einen klaren, guten, eindeutigen Weg zu gehen. Versteht ihr? Nicht zickzack, wischiwaschi und von allen möglichen Lehren hin und her gebeutelt zu werden. Sondern, dass wir klare Ausrichtung, klaren Weg geben. Und deswegen prüft das alles, was ihr hört, was man euch vorsetzt, wem ihr begegnet. Prüft es und dann wählt aus, was gut ist. Das Gute und das Böse lasst sein. Das ist so die Vorgabe hier ja, in dieser Jahreslosung. Und dabei habt immer das Ziel vor Augen, Jesus kommt wieder. Nicht bedrohend, sondern befreiend. Wir werden weggenommen von den furchtbaren Zuständen, die auf diese Welt zukommen. Wir haben jetzt beginnen, schon einiges miterlebt in den letzten paar Jahren. Das wird viel schlimmer werden, aber Jesus nimmt uns weg, bevor das Schlimmste kommt. So zeichnet sich das doch in der Bibel ab. So erkenne ich das, denn erst dann kann das Böse richtig voranschreiten. Ja, was bedeutet prüfen? Prüfen also jetzt das Böse erkennen und lassen und das Gute sehen und tun. Prüfen im Sinne von Böses absagen und dem Guten nachjagen, wie es hier in unseren Versen steht. Dem Bösen absagen heißt das Böse meiden, abweisen, fern von sich halten und dem Guten nachjagen, das Gute aufnehmen, willkommen heißen, sich darüber freuen und festhalten. Dazu ist eine Entscheidung nötig. Wir leben von Entscheidungen, gerade als Christen. Wir müssen uns entscheiden, was wir wollen. Wollen wir den Weg Gottes gehen oder wollen wir den Zickzackweg zwischen Welt und Gott gehen? Wollen wir wirklich eindeutig leben oder wollen wir möglichst gut über die Runden kommen als Christen? Und da müssen wir uns entscheiden, was wollen wir? Und ich denke, wenn wir Grundsatzentscheidungen in unserem Leben treffen, wie auch Bekehrung eine Grundsatzentscheidung ja ist, auch eine Grundsatzentscheidung zur Heiligung letztlich, zur Nachfolge, besser verständlich. Eine Grundsatzentscheidung treffen, nämlich ich will dem Bösen nicht folgen. Ich will das Böse von mir wegtun und abweisen. Und ich will dem Guten folgen und will das Gute für mein Leben. Triff diese Entscheidung. Wenn sie noch nicht getroffen hast, triff sie heute. Dabei gibt es keinen Gesetzeskatalog. Das ist hochinteressant im Neuen Testament. Sondern dazu gibt es große Freiheit. In Galaterbrief Kapitel 5, ich lese mal ein paar Verse vor, um das zu sehen, wie Paulus das den Galatern sagt. Er sagt in Kapitel 5, so hat uns Christus also wirklich befreit. Sorgt nun dafür, dass ihr frei bleibt. Also gerade für uns gläubige Menschen. Dass ihr frei bleibt und lasst euch nicht wieder unter das Gesetz versklaven. Oder unter das alte Leben, in dem ihr wart, versklaven. Ihr seid berufen, liebe Freunde, in Freiheit zu leben. Nicht in der Freiheit, eurer sündigen Neigungen nachzugeben, sondern in der Freiheit, einander in Liebe zu dienen. Denn das ganze Gesetz lässt sich in dem einen Wort zusammenfassen, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und er schreibt dann weiter, deshalb lebt so, wie es eurem neuen Leben im Heiligen Geist entspricht. Dann werdet ihr auch nicht tun, wozu eure sündigen Neigungen euch drängen. Die alte sündige Natur liebt es, Böses zu tun. Genau das Gegenteil von dem, was der Heilige Geist will. Der Geist weckt in uns Wünsche, die den Neigungen unserer sündigen Natur widersprechen. Diese beiden Kräfte liegen in ständigem Streit miteinander, sodass ihr nicht das tun könnt, was ihr wollt. Doch wenn ihr vom Heiligen Geist geleitet werdet, seid ihr nicht dem Gesetz unterworfen. Wenn ihr den Neigungen eurer sündigen Natur folgt, wird euer Leben die entsprechenden Folgen zeigen. Unzucht, unreine Gedanken, Vergnügungssucht, Götzendienst, Zauberei, Feindschaften, Streit, Eifersucht, Zorn, selbstsüchtiger Ehrgeiz, Spaltungen, selbstgerechte Abgrenzung gegen andere Gruppen, Neid, Trunkenheit, ausschweifendes Leben und dergleichen mehr. Ich wiederhole, was ich bereits gesagt habe, dass niemand, der ein solches Leben führt, das Reich Gottes ererben wird. Wenn dagegen der Heilige Geist unser Leben beherrscht, wird er ganz andere Frucht in uns wachsen lassen. Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Nichts davon steht im Widerspruch zum Gesetz. Gesetz, weil Galaterbrief sich stark mit dem Gesetz auseinandersetzt. Wir haben es jetzt mal gehört aus dem Galaterbrief, es geht so weiter. Überall schreibt Paulus diese grundsätzliche Ausrichtung, nämlich weg von der alten Natur, den alten Werken, den alten Verhaltensmuster hin zu einem neuen Verhaltensmuster im Geist, in Christus, ein neues Leben zu leben. Und wenn wir sagen, prüft alles und behalte das Gute, dann können wir das genau dahingehend interpretieren. Prüft, seht, was ihr wart und was ihr heute seid. Seht, wie die Welt lebt, ohne Christus, ohne Gott verloren. Und seht, wo ihr steht, wo ihr seid in der Gemeinde Jesu. Ihr seid in Christus, mit Christus. Der Heilige Geist ist in eurem Leben. Da könnt ihr doch nicht ein zwiespältiges Leben führen. Oh, wir können das schon, aber das nennt die Bibel ungehorsam. Und dann ist unser Leben kein Zeugnis für Jesus. So, was ist aber jetzt, nachdem wir die grundsätzliche Entscheidung getroffen haben, noch zu sagen, dass wir ein bisschen Anhaltspunkte sozusagen bekommen? Wir haben es gerade schon gehört im Galaterbrief. Anhaltspunkte, wie zeigt sich das Böse und wie zeigt sich dann auch das Gute? Nun, ich habe mal ein paar Dinge hier mir auch aufgeschrieben. Was ist Böse? Gut, das äußere Böse, das ist schnell erkannt, was in dieser Welt läuft. Auf das will ich jetzt gar nicht eingehen. Das erkennt jeder, was böse in dieser Welt ist. Es geht um das Böse als geistliches Beurteilen. Versteht ihr? Nicht äußerliche Kennzeichen des Bösen, sondern wie beurteilen wir das Ganze? Wie prüfen wir das? Nicht die Früchte nur zu sehen, sondern die Wurzeln zu erkennen, woraus diese Früchte eigentlich kommen. Nun, Böse ist, was unseren Glauben anfechtet. Versteht ihr? Das ist das eigentliche Böse. Was unseren Glauben anfechtet, dahinter steckt Satan. Das Böse ist quasi auch personifiziert in Satan. Das ist unsere ganze Egozentrik, dieses um uns selber kreisen. Es muss alles mir dienen, mir, meine, mir, mich sozusagen. Die Gier, diese Gier in uns immer mehr zu wollen, mehr zu haben, haben, haben. Dieser Neid, dem anderen es nicht gönnen. Diese Haltung, Kritiksucht, Unversöhnlichkeit und so weiter. Das ist das Böse in uns Gläubigen, was in uns wirkt. Diese alte Natur in uns, die kämpft gegen die neue Natur. Da ist dieser Kampf, wie Paulus das auch beschrieben hat. Also was unseren Glauben anfechtet, ist böse. Dann was unsere Werte untergräbt, ist böse. Das können wir an den 10 Geboten ja ablesen. Die 10 Gebote ist so unser Wertekatalog, der uns gegeben ist. Allen voran das erste Gebot, das ist die Liebe zu Gott und zu den Menschen. Das Doppelgebot der Liebe. Darauf fußt alles andere, die 10 Gebote und weit mehr noch darüber hinaus. Also was das anfechtet, die 10 Gebote, unser Wertmaßstab, den wir zugrunde gelegt haben, das ist böse. Und was Gottes Wort in Frage stellt. Also den Glauben anfechtet, was unsere Werte untergräbt und was Gottes Wort in Frage stellt, sollte Gott gesagt haben. Diese Kritik am Wort Gottes. Ich könnte auch sagen, dieser theologische Liberalismus. Der untergräbt das Vertrauen in das Wort Gottes. Und da kommt eine Lawine in Gang. Am Anfang sind es nur so einzelne Schneebälle, die geworfen werden. Und daraus entsteht eine Lawine. Und am Schluss weiß man nicht mehr, was man glauben kann aus dem Wort Gottes. Weil es menschlich interpretiert wird und menschlich dann auch gewürzt wird. Nein, das Wort Gottes ist und bleibt vom ersten Wort bis zum letzten Gott inspiriertes Wort. Das haben nicht Menschen sich ausgedacht und ein bisschen über geistliche Dinge geschrieben und über Gott sich Gedanken gemacht. Das hat Gott von oben her den Menschen eingegeben, inspiriert. Und daran lasst uns festhalten, das Wort Gottes nicht in Frage stellen. Und nicht uminterpretiert, dass es heute dem Zeitgeist entspricht, sondern so, wie es immer verstanden wurde. Von Anfang an. Daraus ergibt sich dann auch eben was Gutes, nämlich am Wort Gottes festhalten, treu zu sein, Vertrauen ins Wort Gottes legen, auch dennoch. Also ich muss sagen, es gibt schon Probleme auch mit dem Wort Gottes. Natürlich gibt es die. Zum Beispiel Frage nach Gebetserhörungen. Da betest du und betest und betest du und es geschieht nicht. Und wir haben es ja hier auch in der Gemeinde erlebt. Viel Gebet, und es wird Land auf Land ab in den Gemeinden erlebt und Gott erhört das so nicht. Es geschieht anders. Gott lässt so viel zu, obwohl wir so viel dagegen beten. Also da kann man schon auch seine Probleme kriegen und sagt, ja, stimmt das Wort Gottes dann? Gut, das ist jetzt, wird jetzt zu weit gehen, das weiter zu entfalten. Da müsste man mal extra Predigt drüber halten. Natürlich kann einen das schon gewaltig zusetzen und kann einen in eine Glaubenskrise aufbringen. Aber dennoch gilt das Wort Gottes. Es gilt dennoch. Lasst uns das nicht nehmen durch den theologischen Liberalismus oder durch böse Anläufe des Zweifels und der Kritik sucht. Festhalten, einander ermutigen, stärken im Wort Gottes. Das ist ja die Grundlage unseres Glaubens überhaupt. Und wenn das wackelt, wackelt alles und die Gemeinde leert sich. Ja, wie zeigt sich das Böse jetzt heute? Nun, wenn man das jetzt geistlich beurteilt, wie zeigt sich es? Es zeigt sich, dass wir verunsichert werden, dass wir Ängste bekommen, dass wir in Abhängigkeiten geraten, dass wir auch merken, wie Verführung stattfindet, dass wir wegkommen vom guten Weg, durch seichte Bibelauslegung, durch ganz oberflächliches christliches Leben. So zeigt sich dann, wie das Böse unser Leben unterminiert und auch letztlich dann ins Wanken bringt. In der Familie zeigt sich das durch Uneinigkeit, Zank und Streit und Entzweiungen, die stattfinden. Da zeigt sich das Böse im privaten Leben. In der Gemeinde, Parteiungen, vieles, was für die Familie gilt, gilt ja auch für die Gemeinde. Nämlich Streit und Zank auch in der Gemeinde. Das Wohlfühlevangelium, das so gern gepredigt wird, auch bis hinein in die Freikirchen. Man muss sich wohlfühlen. Die billige Gnade, man darf das Gericht nicht mehr ansprechen. Buße, Umkehr, das sind Worte, die man heute gar nicht mehr hören will, sondern wir wollen unser Leben verbessern, wir wollen bessere Menschen werden, wir möchten fröhlich sein und Freude haben und Lust und Laune. Und dazu soll dann auch Jesus helfen und uns Beistand leisten, dass das geschieht. Aber es findet keine Zäsur mehr statt. Umkehr, Aufruf, kehr um, bekenn deine Sünden, erkenne, dass du einen falschen Weg gegangen bist und kehr um. Nur so kann etwas Neues entstehen, wenn vorher eine Umkehr stattfindet und nicht nur eine Verbesserung gemacht wird. Das alles wäre gar nicht so schwer zu prüfen. Dieses ganze Prüfen, dieses Bösen und das Gute dann eben zu sehen, das andere, wenn da nicht eben Satan wäre, der da hineinkommt und auch dieses Prüfen unterminiert. Nämlich, er ist der Manipulierer. Er manipuliert, verführt unsere Sinne, unsere Einstellungen und er bringt durcheinander und gegeneinander auf und er macht das Prüfen dann eben schwer. Und deshalb möchte ich da abschließend noch ein paar Worte zum Prüfen jetzt sagen. Wir haben gelesen, den Geist dämpft nicht, 5,19 und 5,20, und das prophetische Reden verachtet nicht. Den Geist also nicht dämpfen, heißt so viel wie unterdrücken oder wegdrücken oder eben weghaben wollen, dass der Geist uns nicht packt sozusagen, und das prophetische Reden, dass die Prophetie, das ist uns zu ungeheuerlich, das brauchen wir nicht. Oder da wird zu viel Schindluder damit getrieben mit dem Prophetischen, das wollen wir auch nicht. Manche Gemeinden haben sich dafür entschieden, den Geist zu dämpfen, beziehungsweise das prophetische Reden zurückzudrängen, sagen, nee, das ist uns zu unsicher, das schafft Probleme. Nein, beides ist wichtig, aber im rechten Maß, wie alles im Maß richtig sein muss. Nämlich im biblischen Maß, dass der Heilige Geist wichtig ist und nötig ist zum Prüfen, das glaube ich, erkennen wir alle. Ohne Heiligen Geist können wir nicht prüfen. Sonst wird das alles sehr nur oberflächlich. Und zum Heiligen Geist muss dann das Bibelwort kommen. Das ist die prophetische Rede hier auch. Das Bibelwort, die prophetische Rede, das ist das weniger die Zukunft vorhersagen. Das gehört auch zur Prophetie. Aber Prophetie ist, das Wort Gottes jetzt in unsere Zeit hineinzusagen, in die Gelegenheit, in die Situation zu sprechen. Das ist prophetisches Reden in erster Linie mal. Der Heilige Geist, der beschäftigt sich mit unserem inneren Leben in erster Linie, dass wir innerlich erkennen, was los ist. Und das prophetische Reden ist die biblische Schau, der Weitblick, der Horizont, das Erkennen der Weltsituation. Dazu ist das prophetische Reden, das Bibelwort, eben entscheidend. Es gibt auch noch weitere Hilfen für die Gemeinde, nämlich die Gabe der Geistunterscheidung, das ist eine besondere Gabe, um zu prüfen, oder auch die Gemeindeleitung als Ganzes, die auch gewisse Erkenntnisse gewinnt und Vorgaben macht für die Gemeinde, oder auch im Hauskreis, wenn man darüber spricht und miteinander darüber diskutiert, über eine Sache, ein Sachverhalt, und man erkennt, in die Richtung geht's, da findet auch Prüfen statt. prüfen, also in der Gemeindeleitung, im Hauskreis, im Gottesdienst findet Prüfung statt, in der Predigt und so weiter. Also da findet viel an Prüfung statt, nicht nur privat für sich alleine das zu machen. Wir haben gesagt, nehmt nicht alles an, lehnt nicht alles ab, sondern prüft es. Abschließend, vier Dinge kurz angesprochen. Gesunder Menschenverstand ist wichtig beim Prüfen. Gesunder Menschenverstand, der ist was Göttliches. Nicht falsche Wahrnehmung zu haben oder irgendeine Allüre im Kopf zu haben und diese Ideologien und was auch immer, sondern gesunder Menschenverstand zu haben. Sagen wir mal, ich kann auseinanderhalten. Ich kann klare Sinne, habe klare Sinne. Ganz wichtig. Dann ein aufrichtiges Herz haben. Was nützen klare Sinne? Wenn das Herz nicht in Ordnung ist, dann wird sich da was verrücken, trotz klarer Sinne. Also aufrichtiges Herz ist ein weiterer Punkt. Dann Gottes eben untrügliches Wort als Grundlage zu haben. Und das vierte eben, der Geist Gottes in uns macht unruhig oder schenkt Ruhe. Der Geist Gottes gibt Signale in unser Leben hinein, ja, wie etwas zu verstehen ist. Hör auf den Geist Gottes, auf die Wahrnehmung. Unser Gewissen ist nicht der Maßstab. Das Gewissen kann manipuliert werden, je nachdem, wie wir erzogen wurden und was wir alles so mitbekommen haben im Leben. Aber der Geist Gottes, der geht hinein in das Innerste und scheidet Mark und Bein, haben wir das Wort Gottes, scheidet Mark und Bein, der Geist Gottes bewirkt das Ganze. Der Geist Gottes. Und deshalb prüfen ist eine Sache des gesunden Menschenverstandes, des aufrichtigen Herzens, Gottes Wort und der Geist Gottes, der uns in alle Wahrheit führt. Damit kommen wir durch dieses Jahr. Damit kriegt man Ausrichtung und Klarheit. Die Gemeinde ist dazu nötig, das kann man nicht nur allein für sich machen. Da braucht man Menschen, da braucht man Mitgeschwister dazu, da braucht es eben auch klare Ausrichtungen, Entscheidungen, wie wir gerade gehört haben, Entscheidungen treffen. Ich will das Gute und ich will nicht das Böse in meinem Leben. Und ich sage mich los von dem Bösen. Und wenn du jetzt was Böses in dir trägst und du kriegst es nicht los, dann braucht es eben Befreiung, Seelsorge, Befreiungsgebet. Ja? Und den Glauben dann auch natürlich, das auch so aufzunehmen. Wir brauchen die klare Entscheidung, das Gute zu wollen. Und darf ich vielleicht zum Abschluss das nochmal so sagen, wenn das Böse Satan ist, dann ist das Gute Jesus. Das Gute ist Jesus, wie die Weisheit ja auch Jesus meint. Und Weisheit, die Wahrheit ist Jesus. Das Wort ist Jesus. Am Anfang war das Wort war bei Gott und Gott war das Wort, auch Jesus. Also diese Schlüsselbegriffe in der Bibel können wir alle auch auf Jesus legen und sagen, das ist Jesus. Und so ist das Gute Jesus. Sag, Jesus, ich will dich. Ich will Jesus. Und dann will ich das Gute. Und dann werde ich auch das Gute nehmen. Und dann wird der Heilige Geist Freiheit in meinem Leben schaffen, dass ich nicht unter Angst und Zuständen lebe, die mir nicht gut tun, sondern werde ich eine Befreiung erleben, eine Freude in mein Leben kommen, eine Weite bekommen, der weite Horizont, den wir so lieben und den wir so dringend brauchen. Dann wird eine Gemeinde nicht verengt sein im Denken, sondern eine große Weite haben und eine Fröhlichkeit. Und dann ist Vergebung da. Und dann ist nicht Zank und Streit und Parteiungen, sondern dann ist eine Gemeinsamkeit und Einheit im Geiste da. Das wünsche ich mir. Ich denke, du wünschst dir das auch. Für dein Leben und für die Gemeinde. Prüft alles. Und das Gute Christus Jesus behalte. Amen. Ich möchte noch mit uns beten. Himmlischer Vater, es waren jetzt viele Gedanken. Viele Gedanken aus deinem Wort und aus dem Geschehen unseres Lebens. Ach Herr, wir brauchen dich. Das christliche Leben ist nicht alleine zu bewältigen. Es braucht Christus, den Geist Gottes. Und es braucht Mitgeschwister. Und es braucht dein Wort, das uns in alle Wahrheit führt. Erhalte uns. Erhalte uns die Klarheit deines Wortes. Erhalte uns die Sensibilität für dein Reden. Und erhalte uns auch die Liebe zueinander und zu dir zuallererst. Die Liebe zu Gott und die Liebe zu den Menschen. Herr, wenn du das schenkst, dann brauchen wir keine Ängste haben, keine Bedenken für dieses Jahr. Dann werden wir durchgehen in eine Weite und eine Größe, die Größe Gottes, auch vor lebenden Menschen. Danke für den Segen.